Moin, ihr lieben Geschwister hier in Hesel. Alle, denen ich das noch nicht gesagt habe, möchte ich es jetzt sagen. Ich wünsche euch ein gesegnetes neues Jahr, in dem ihr Gott in ganz besonderer Weise begegnet. In dem Gott sich euch zu erkennen gibt, als der, der größer ist als alles. Größer auch als die offenen Fragen unseres Lebens. Als der Markus und die Miriam eben hier so ihre Zukunftspläne darlegten und der Markus so blumenreich erzählte, wie unberechenbar das Leben doch so ist, ne? Wie wenig planbar das Leben ist, da musste ich an eine Geschichte denken. Da habe ich gedacht, ach komm, muss man anders predigen heute. Da denke ich an eine Geschichte, die ich mal gelesen habe und die ich nie wieder vergessen habe. Da war ein Mensch, der geriet in Seenot. Das Schiff, mit dem er unterwegs ging, ging unter und er wurde an eine einsame Insel gespült. Und jetzt war diese Insel war wirklich menschenleer. Da gab es Palmen und Sand und ihn. Das war eine lausige Sache. Schlecht war das, ganz schlecht. Und dann hat er sehr gebetet und hat gesagt, Herr, ich verstehe nicht, was du mit mir vorhast. Wie kannst du mich hier auf diese einsame Insel schicken? Was soll ich hier machen? Hier muss ich elend sterben. Ach ja, aber der Herr hat nicht geantwortet. Und dann hat er Palmblätter und alles Mögliche genommen, Holz, Äste. Und dann hat er sich eine Hütte gebaut. Er hat sich eine Hütte gebaut, damit er wenigstens ein Dach über dem Kopf hat. Und damit er die wenigen Habseligkeiten, die er so noch bei sich hatte, damit er die trocken lagern kann. Und dann ist er losgezogen, über die Insel gegangen, um sich Nahrung zu suchen. Das hat aber alles überhaupt nicht funktioniert. Er war kein Pfadfinder. Ja, und als er auf einer langen Wanderung zurückkam an seinen Lagerplatz, da sieht er einen Feuerschein. Und er sieht dann seine Hütte, die steht in hellen Flammen. O Herr, du hast mich nicht lieb. Nicht nur, dass du mich auf diese Insel hier verschlägst, du fackelst auch noch meine Hütte ab. Das Letzte, was ich hatte, das machst du mir auch noch kaputt. Deine Wege zu verstehen, das kann jemand anders machen. Ich bin wirklich verzweifelt an dir. Oh, da hat er gehadert und dann ist er wirklich weinend und vollkommen erledigt auf dem Sand zusammengebrochen, hat er gelegen und war fertig mit Gott und mit der Welt. Und dann endlich, nach einer langen Zeit des Selbstmitleids, hat er dann den Kopf gehoben und dann sieht er da, 100 Meter vom Strand, liegt ein großes Frachtschiff und ein Motorboot kommt zügig auf ihn zugefahren. Und dann wird er gerettet. Und er sagt, als er dann so gerettet ist auf dem Schiff, er sagt zu dem Kapitän, sag mal, wie habt ihr mich denn finden können? Und da sagt der Kapitän, wir hätten dich niemals gefunden, wenn du nicht so ein großes Feuer gemacht hättest. Ja. Das ist so. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann erleben wir immer wieder die Überraschung, dass Gott in den Situationen wirklich helfen kann, in denen wir eigentlich keinen Ausweg mehr sehen, in denen wir gar keine Lösung sehen, in denen alles so kaputt ist, so vollkommen erledigt ist. Wo wir denken, jetzt geht's nicht weiter. Wir können Gott nicht verstehen. Warum antwortet er nicht auf unsere liebevoll gestalteten Bewerbungen? Warum antwortet er nicht auf das, was wir so planen und ihm auch vorrechnen? Und eigentlich müsste er wissen, wo es lang geht. Könnt ihr euch noch an den weißen Schmetterling erinnern, von dem ich euch mal erzählt habe? Ihr guckt nicht so, als wenn ihr das wüsstet noch. Das gibt mir die Freiheit, mich zu wiederholen. Es war ein Sommertag vor langer Zeit und in mein Wohnzimmer über die offene Balkontüre flattert ein weißer Schmetterling. Kommt er angeflogen und dann sieht er, das hier ist nicht gut, ich muss zurück, ich muss dahin, wo es grün ist. Und dann fliegt er auf die große Fensterscheibe und hat ganz klar vor Augen, da geht's lang, da ist grün, da muss ich hin. Und was tut er jetzt? Er nimmt alle seine Kraft und seine Flugfähigkeit zusammen und fängt an, zielstrebig zu arbeiten. Da muss ich hin. Und das weiß Gott auch. Und deswegen wird er dann auch mir nichts in den Weg legen. Natürlich verstand der Messerling irgendwann nicht mehr, worum es nicht weitergeht. Eine Glasscheibe kam in seiner Erlebniswelt einfach nicht vor. Da konnte er gar nichts mit anfangen. Er konnte sich also nicht erklären, worum es nicht losgeht. Und was tut so ein Schmetterling? Er fängt an zu flattern. Oder bleibt dran, ne? Und dann hat er die ganze Scheibe abgearbeitet. Hin und her und die Sonne schien. Und dieser Schmetterling, wenn ich ihn nicht gerettet hätte, das hätte er nicht mehr lange überlebt. Lydia und ich, wir waren beide beschäftigt mit einem Blatt Papier und einem Pappbecher, haben wir den armen Kerl gejagt. Oh, der war mit der Welt am Ende. Der war vollkommen fertig mit Nerven. Der verstand nichts mehr. Jetzt war nicht nur, dass er nicht dahin kam, wo er hin wollte, sondern er wurde auch noch gejagt und gehindert. Und als wir ihn dann eingefangen hatten, verging nur 2 Sekunden, da war er schon frei, ne? Und flog in die Landschaft. Der wäre längst frei gewesen. Wann? Wann wäre er frei gewesen? Wenn er einen Augenblick stillgesessen hätte. Einen Moment. Einen Schmetterling kann man ganz vorsichtig nehmen, kann man woanders hin tun, ohne ihn zu verletzen. Aber er muss stillsitzen. Das hat er nicht getan. Warum? Weil er meinte, den Weg zu kennen. Er glaubte ganz klar, da geht's lang und da muss ich jetzt hin. Und mir hat mal einer in der Therapie gesagt, weißt du, Lothar, ich kann nicht einfach da sitzen und warten, bis Gott was tut. Ich muss auch selber tun. Da habe ich gesagt, hier ist meine Bibel. Bitte dich darum, hier kannst du auch eine Konkordanz nehmen, bitte dich darum, mir diese Bibelstelle zu zeigen, in der steht, dass ich irgendwas tun müsste. Könnt ihr auch mal zu Hause alle suchen, ne? Wenn er bis jetzt gemeint hätte, das stimmt irgendwo, dann wird er das staunen, das steht nicht in der Bibel. Sondern in der Bibel steht im Stille sein und im Vertrauen. Würde, Konjunktiv, würde eure Rettung sein, ne? Eure Hilfe sein. Würde sein heißt, ist leider nicht. Würde aber sein, wenn ihr stille sein könntet, wenn ihr euch auf den Herrn verlassen könntet, wenn ihr vertrauen würdet, dass Gott den richtigen Weg kennt. Wenn euch plötzlich, dann würdet ihr erleben, oh ja, Herr, du kannst auf wunderbare Art und Weise helfen. Tatsächlich, hätte ich das geahnt, dann hätte ich dir ja von vornherein vertraut. Ich denke da an den 23. Psalm. Der Psalmist, der sagt so wunderbare Worte. Denn er beschreibt die Situation des gläubigen Menschen. Und der Markus hat schon gesagt, wir kamen uns vor, eigentlich wir waren so wie Schafe, die versuchten links und rechts sich auf den Weg zu machen und einen eigenen Weg zu suchen. Aber das ist nicht das, was ein Schaf tunlichst tun sollte. Sondern die Schafe benötigen einen Hirten. Es ist der Hirte, der dem Schaf die Sicherheit gibt. Ja, in 1. Petrusbrief, da lesen wir, wir waren alle wie Schafe und ein jeder wandte sich dahin, wo er wollte. Wir waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Schafe ohne Hirten waren zur Zeit des David wirklich verloren. Ein Schaf ohne Hirte war verurteilt, sich zu verirren in der Landschaft. Das war völlig klar. Und deswegen ist es so wichtig, dass ein Schaf einen Hirten hat. Der kennt den Weg. Das Schaf hat keine Ahnung, wo es lang geht. Das Schaf kennt die Gegend gar nicht. Ein Schaf ohne Hirte, ja, es stiefelt irgendwo in die Wiese und weiß auch nicht, wie es weitergeht. Aber ein Schaf mit Hirten geht tunlichst immer hinter dem Hirten her, denn der weiß, wo das gute Weideland ist. Und das beschreibt hier der David, der Psalmist, in ganz eindringlicher Form. Er sagt, der Herr ist mein Hirte. Fortan werde ich keine eigenen Wege mehr gehen, das habe ich hinter mir. Fortan werde ich ihm vertrauen, wie ein Schaf, das hinter seinem Hirten hergeht. Das wird mir nicht mehr passieren, dass ich in die Sünde abrutsche. Das soll mir nicht mehr passieren, dass ich Wege des Ungehorsams gehe, die mich dann hinterher in die Sackgasse führen und in den Abgrund. Das möchte ich nicht mehr. Ich möchte fortan den Weg Gottes gehen. Ich möchte ihm vertrauen. Und wenn es dann scheinbare Umwege geht, dann gehe ich da hinterher. Und dann werde ich darauf vertrauen, dass er richtig geht. Hätte der Schmetterling mir damals vertraut, ne? Dann wäre er längst frei gewesen. Aber er hat nach eigenen Kräften versucht, sich zu helfen, weil er den Weg so genau kannte. Ja? Er sah doch, wo es lang geht. Das ist so mit uns. Wir wissen das immer so genau. Herr, du musst das doch so und so machen. Ist doch vollkommen klar. Wenn du so und so mit mir handelst, dann wird das und das passieren. Das ist doch so sicher wie 1 und 1 2 ist. Ich verstehe dich nicht, Herr, warum du mir diese Tür nicht öffnest. Wo ich dich doch so sehr darum bitte. Ich verstehe nicht, warum das so komisch läuft, alles bei mir. Ich verstehe nicht, warum meine Bemühungen so gar nichts fruchten. Du siehst doch, wie fleißig ich arbeite, wie sehr ich mich bemühe. Und nichts gelingt, alles geht schief. Der David hat erkannt, ich brauche einen Hirten. Und der Herr, der lebendige Gott, der ist es. Der ist mein Hirte. Und schon ist klar, ich begebe mich jetzt in die Rolle eines dummen Schafs, was gar keine Ahnung hat und sich auf der Welt gar nicht auskennt. Warum? Weil ich mich zwar erinnern kann, was gestern war, aber ich weiß nicht, was morgen ist. Ne? Niemals kann ich das wissen. Ich kann noch nicht mal sagen, was in der nächsten Stunde passiert. Ja, sicher, meine Erfahrung sagt mir, ich werde gleich Mittagessen geben. Aber weiß ich es genau? Nee, kann man nicht wissen. Vielleicht sind wir gleich gar nicht mehr da. Wir wissen nichts. Und weil wir gar nichts wissen, deswegen ist etwas ganz klar. Wir müssen uns auf den verlassen, der in die Finsternis sehen kann. So hat Daniel damals gebetet. Er weiß, was in der Finsternis ist. Und bei ihm wohnt das Licht. Wie wunderbar. Der Herr weiß, wo es lang geht. Er weiß, wo ich hin muss. Er weiß, wie mein Leben läuft. Weil er den ganzen Lebensweg kennt. Er kennt jeden Meter deines Weges. Er weiß, wie lange du lebst. Und dann weiß er bis zum Augenblick deines Ablebens genau, wo es lang geht. Er kennt den ganzen Weg. Und seine Wege mit uns sind keine Sackgassen. Und es sind niemals schlechte Wege, sondern der David hat hier erkannt, er führt mich, er leitet mich auf Pfaden der Gerechtigkeit. Auf rechter Straße, sagt Luther. Auf der richtigen Straße. Diese Pfade der Gerechtigkeit bedeutet, er leitet mich daher, wo er und ich gemeinsam in die Richtung der Herrlichkeit gehen. Wo er und ich in Gemeinschaft gute Wege gehen, gute Erfahrungen machen, wo ich ihn erlebe als den Gerechten, als den Mächtigen, als den, der mich in trösten kann, der mich aufrichtet. Ich gehe auf Wegen mit dem Herrn, wo sich sein Wort offenbart und bewahrheitet. Dann erlebe ich, wenn es heißt, dass er mich segnen will, auch in der Finsternis. Das erlebe ich dann. Dann erlebe ich, dass er mir seine Freude, seinen Frieden gibt. Das erlebe ich, wenn ich mit ihm gehe. Wenn ich ihn als meinen guten Hirten anerkenne. Wenn ich weiß, ich muss mit dem Herrn Jesus gehen. Ich darf mich nicht einfach auf alle möglichen Wege begeben. Ich werde treu ihm folgen. Zunächst einmal heißt es in Vers 2, er lagert mich auf grünen Auen und er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Und dann leitet er mich eben in diesen Pfad, auf diesen Faden der Gerechtigkeit, nämlich um seines Namens willen. Denken wir mal an die grünen Auen und die stillen Wasser. Das ist das Refugium eines Schafs, was gut genährt wird. Das ist so die Gegend, das Umfeld eines Schafs, das auf der richtigen Stelle ist. Da hat der Hirte gut gearbeitet. Er hat das Schaf dahin gebracht, wo es Wasser da ist und wo es gutes Gras gibt, wo das Schaf sich nähren kann und wo es in Sicherheit ist und wo alles gut ist. Das ist der Ort, an dem Gottes Kinder sich geistlich gesehen permanent aufhalten. Das sagt uns hier das Wort Gottes. Er lagert mich auf einer grünen Aue. Ja, und auf dieser grünen Aue, da erlebe ich den Herrn. Die grüne Aue, auf der grünen Aue bekomme ich das lebendige Brot, das lebendige Wasser. Da werde ich ernährt von den Dingen, die der Herr mitbringt. Da ist das, was der Herr mir verspricht, reichlich vorhanden. Auch dann, wenn ich wandere im finsteren Tal. Da fürchte ich mich trotzdem nicht, denn er ist bei mir. Auch wenn es so dunkel aussieht, so komisch, wo man das sich nicht so gut erklären kann. Wo man denkt, meine Güte, es geht überhaupt, da läuft überhaupt nichts. Es ist ja so unberechenbar. Ich weiß überhaupt, was los ist. Nichts klappt. Und dann ist es so finster. Und dann denkt man, oh, wenn jetzt der Herr nicht langsam mal was tut, dann wird es ganz, ganz eng. Dann wird es schwer. Der Schmetterling wusste ganz genau, wenn ich hier nicht weiterarbeite, in diese Richtung strebe, dann werde ich, ja, dann geht nichts, gibt keinen anderen Weg. Gibt überhaupt keinen anderen. Gibt nur diesen Weg. Ich muss durch diese komische Atmosphäre hier, ich muss da hinkommen. Der Psalmist hat erkannt, auch wenn es dunkel wird in meinem Leben und wenn ich nichts gut erkennen kann mehr, wenn ich angefochten werde, wenn ich in Schwierigkeiten bin, wenn sich meine Pläne nicht bewahrheiten, sondern ich wirklich verzweifelt auf die Umstände blicken muss. Und wenn ich sehen muss, meine Güte, es läuft überhaupt nichts mehr. Auch in der Finsternis, weiß der David, bin ich auf der grünen Aue und am stillen Wasser. Auch in der Dunkelheit, auch dann, wenn nichts läuft, wenn es gar nicht gut geht, wenn meine Planungen nicht in Erfüllung gehen, selbst dann bin ich in der wunderbaren Gegenwart des Herrn. Und selbst dann stimmt sein Wort. Und gerade dann erfahre ich, dass das Wort Gottes sich mir mitteilt und sich in wunderbarer Weise meinem Leben offenbart. Gerade dann erlebe ich den Frieden Gottes in starkem Maße. Für die Bibelschule habe ich besorgt eine Filmkassette, vier Filme, Christen in China. Aber das, Helmut und ich, wir haben es angeguckt, ne? So ein Film, wunderbar, Gotteskinder. Brüder und Schwestern im Herrn, aber in einer Gegend, in einer Umgebung, in der man angefochten wird. In der man sich nicht einfach so wie hier versammeln darf und Lieder singen darf und Predigten hören darf. Sondern wo man verfolgt wird. Wo man dafür bestraft wird, hart bestraft. Wo man ins Gefängnis kommt über Jahre. Und wo man im Gefängnis sogar misshandelt, gefoltert wird. Und dann wird das da in diesem Filmbeitrag, werden diese Menschen, diese Brüder und Schwestern im Herrn, werden interviewt. Dann sieht man so einen Gottesdienst in irgendeinem Schuppen. Und die haben eine Begeisterung. Die freuen sich am Herrn. Und dann jubeln die einem zu. Und die strahlen in die Kamera und erklären, wie oft sie schon im Knast waren. Und wie toll das war. Wie gut das war. Denn da ist mir der Herr in besonderer Weise nah gewesen. Das ist das besondere Kennzeichen eines Kindes Gottes. Gottes Kinder brauchen sich niemals zu ängstigen, wenn es dunkel wird. Nie. Je stärker die Repression da bei diesen Geschwistern in China ist, umso stärker wird der Glaube und die Freude im Herrn. Die merken, so finster es auch ist, ich bin auf einer grünen Aue. Ich bin an einem guten Wasser. Ich werde nicht verhungern und verdursten. Ich werde nicht zugrunde gehen. Niemals, nein, im Gegenteil. Ich verlasse mich auf den Herrn. Und ich erlebe auf einmal das, was wir zum Beispiel in Philipper 4 so wunderbar dargestellt bekommen. In mein Herz zieht ein der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Dieser Friede Gottes, der teilt sich uns mit, wenn wir dann erleben, wie der Herr, wie gut es ist, dass der Herr das anders gemacht hat, als ich geplant habe. Hättet ihr euren Job bekommen, wäre nichts mit Uganda, ne? Ja, da sollst du aber hin. So ist das. Und deswegen müssen wir uns auf den Herrn verlassen. Wir müssen ihm einfach zutrauen, dass er richtig geht. Dass er als der gute Hirte den Weg kennt. Er weiß genau, wo es lang geht. Der gute Hirte kennt den Weg. Die Schafe müssen den Weg gar nicht kennen. Die müssen den Hirten nur im Auge behalten. Sie müssen hinter ihm hergehen. Sie müssen dahin gehen, wo er hingeht. Und dann werden sie erleben, dass der Herr gnädig und voller Güte ist. Und dass er mitgeht. Fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und dann gibt es da noch in Vers 5 so dieses wunderbare Wort. Du, Herr, du guter Hirte meiner Seele, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht aller meiner Feinde. Das war eine besondere Sache. Damals, zu Zeiten Davids, da war so ein Besuch nicht so, wie das heute so abläuft. Ne? Wenn zu mir jemand kommt, dann gibt er eine Tasse Tee oder Kaffee, ne? Und dann wird geredet und Schluss. So ging das früher nicht. Ein Besuch, der fand ganz anders statt. Wenn jemand in einem Haus oder in einem Zelt zu Gast war, dann wurde aufgetischt, dann wurde getafelt. Dann wurde gemeinsam gegessen. Eine tiefe Form der Gemeinschaft ist das gemeinsame Essen. Das ist ganz klar. Und dann, in diesem gemeinsamen, dieses gemeinsame Essen, das ist so wichtig. Und der Psalmist, der sieht hier, du Herr bereitest vor mir jetzt einen Tisch und wir werden gemeinsam haben. Wir werden Gemeinschaft haben. Die Gemeinschaft bedeutete, der Gast eines Hauses stand unter dem Schutz des Gastgebers. Und niemand konnte den Gast angreifen, ohne dass er den Gastgeber zum Feind hatte dann. Das ging nicht. Der Gast musste beschützt werden. Solange er sich im Haus des Gastgebers befand, konnten seine Feinde ihn nicht erreichen. Angesichts meiner Feinde, sagt der Psalmist, bereitest du mir einen Tisch. Was sind denn deine Feinde? Als die Bewerbungen nichts brachten, Miriam, ne? Und diese permanente Enttäuschung, weil da immer noch nichts bei rumkam, das ist ein Feind. Oh, das ist ein großer Feind, wenn man plant und nichts kommt zustande. Wenn man sich bemüht und nichts funktioniert, wenn man Prüfungen macht und sich so anstrengt und es geht schief. Das ist Feindschaft. Das Leben ist dann feindselig, dann geht es gegen einen. Das ist ein Feind, ein starker Feind, wenn man krank wird oder wenn man einen lieben Menschen in der Familie hat, der plötzlich so starke Krankheiten hat. Und dann macht man sich Sorgen und Ängste und das ist Feindschaft. Das sind Feinde, die Ängste, die Lebensenttäuschungen, die Verzweiflungen. Das sind Feinde. Und diese Feinde, die sind immer da. Die sind einfach da. Da kann man dann auch nicht so hinweg, die kann man nicht einfach so abhaken und sagen, oh, habe ich die jetzt nicht mehr. Doch, die sind da. Angesichts meiner Feinde, angesichts der Schwierigkeiten meines Lebens, Herr Jesus, sitzen wir beide zu dich. Wir beide, wir werden ewig ein Mahl halten. Solange ich dein Eigentum bin, solange bin ich auch in deinem Haus. Ha? Solange ich dein Kind bin, solange bin ich bei dir. Und du bereitest vor mir diesen Tisch und wir werden Gemeinschaft haben, ewige Gemeinschaft. Und meine Feinde sind auch da, ja, aber die können gar nichts machen. Die können mir nichts tun, ha? Diese Feinde, die müssen einfach draußen bleiben. Die sind schon da, aber die stören mich jetzt nicht, denn du bist bei mir. Deswegen fürchte ich mich nicht mehr. Herr Jesus, du bist mein guter Hirte. Und dann schließt dieser wunderbare Vers, der Psalm, mit den Worten nur Güte und Gnade und nicht Verzweiflung und Enttäuschung, sondern Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Nicht ich folge Güte und Gnade, sondern ich bin wie so ein Schaf, das manchmal ganz verzweifelt hin und her raust und sucht und denkt verzweifelt, wo bin ich nur? Aber Güte und Gnade des Herrn folgen mir auf Schritt und Tritt. Die sind hinter mir her und die begleiten mich und die passen auf mich auf. Das ist wunderbar. Ich werde bleiben im Hause des Herrn. Ich werde nicht weggehen, sondern ich werde da bleiben, wo der Feind mich nicht erreicht. Mein ganzes Leben lang. Gott segne uns alle. Amen.